Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ein spektakuläres Wochenende liegt hinter uns. Das Atletico und Barcelona, beide jeweils Heimspiele verlieren, Real Madrid parallel aber auswärts gewinnt. Ja, so eine Sternenkonstellation, das ist lange her. 2017 gab es das letzte Mal. Und auch da und auch dann wurde an diesem Wochenende noch ein La Liga-Rekord eingestellt. Viel zu bereden, Alex, wir sind ja hier noch irgendwo am Wochenende. Wir nehmen gerade Sonntagabend auf. Parallel läuft hier Celta gegen Valencia. Ich bin zurück frisch in Madrid, aber hast du das Wochenende schon verkraftet, diese Rückschläge?
Ja, Real Madrid. Servus erstmal nach Madrid mal wieder. Ja, Real natürlich auf großem Kurs Meisterschaft, weil die anderen einfach zu dumm sind. Ja, so einfach kann man es sagen. Barca patzt, Real patzt, Atletico patzt und Real gewinnt das nächste Topspiel, tabellarisch zumindest. Ne? Erst gegen Sevilla, jetzt gegen Real Sociedad bei Real Sociedad in San Sebastian. Absolute Big Points. Und wenn die anderen natürlich federn und Punkte lassen, ja dann spaziert man recht leger zum Meistertitel zumindest, aktuell.
Ja, aktuell jetzt schon 10 Punkte auf den Meister, wobei Atletico natürlich noch ein Spiel in der Rückhand hat. Dass das dann generell so kam an diesem Wochenende, wie gesagt, erstes Mal seit 2017, dass das so passiert ist, ist vielleicht auch ein bisschen verwunderlich, weil sowohl Atletico als auch Barcelona waren ja die einzigen Mannschaften, die eine freie Woche hatten. Alle anderen waren ja entweder in der Copa del Rey im Einsatz oder es gab dieses Nachholspiel zwischen Real Madrid und Athletic. Auch da ging schon ganz gut zur Sache. Real Madrid musste ein bisschen kämpfen und zittern und verwalten am Ende, aber irgendwie, das sind so diese berühmten Spiele, die du gewinnen musst, um am Ende Meister zu werden. Also da trotzdem eben Barca und Atletico mal wieder gepatzt. Wahrscheinlich auch schon mit dem Kopf Richtung Champions League irgendwo. Da redet man natürlich auch noch später, geben Prognosen ein bisschen ab, ob es Barca schafft, ob es Atletico schafft. Die anderen sind ja auch noch alles andere als sicher durch. Wir können erstmal noch auf die Copa del Rey schauen. Da hat jetzt die erste Runde angefangen. Die ersten beiden Runden sind noch ohne diese vier Supercopa-Teilnehmer. Das sind ja Real Madrid, Barcelona, Atletico und Bilbao. Da geht es ja am 12. Januar los. Jetzt die ersten Erstligisten, alle 16 Stück, alle weitergekommen. Ich glaube, nur Rayo musste ein bisschen wackeln. Was war das? So ein 4:3 im Elfmeterschießen gegen Guijuelo. Kannte ich jetzt auch noch nicht. In der zweiten Pokalrunde, die ist jetzt um den 15. Dezember rum. Es sind jetzt keine großen Kracher dabei, noch ein paar Viertligisten dabei, Sevilla, Valencia, da einfache Aufgaben. Ich glaube, nur Deportivo La Coruña ist mal wieder mit dabei gegen Osasuna. Das war jetzt, glaube ich, das vielleicht spannendste, namhafteste Duell in dieser jetzt zweiten Pokalrunde. Aber dann, wie gesagt, in der dritten Pokalrunde sind auch die vier Supercopa-Clubs dabei. Dann dürften auch nicht mehr so viele Viert- und Drittligisten dabei sein.
Es hat übrigens einen Grund, warum es keine Kracher gibt, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, weil es ein Seeding gab. Sprich, Erstligisten konnten gar nicht auf Erstligisten treffen, anders als im DFB-Pokal, ne, wo es ja eine freie Auslosung ist, wo alles passieren kann, gibt es ein Seeding, meine ich. Deswegen konnten die ganzen unterklassigen Vereine, also Dritt-, Viertligisten, sowieso nur auf La-Liga-Teams treffen. Also das ist einfach so gewollt scheinbar von der RFEF, dass eben ja die ganzen Halb-Amateurvereine da einfach schöne Heimspiele haben gegen Erstligisten. Gibt ja sowieso nur ein Spiel, also gesiedet wird auch beim Heimrecht, nämlich die unterklassigen Clubs bekommen alle Heimrecht gegen die Oberklassigen.
Richtig. Aber so.
Das liegt daran, deswegen gibt es keine Kracher in dem Sinne. Aber vielleicht oder hoffentlich mal ein bisschen eine Überraschung. Also es wäre schon schön, wenn der ein oder andere Zweit-, Drittligist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Viertligisten noch dabei sind.
Es sind noch 6 Stück dabei. Sevilla, Valencia haben Duelle.
Ja, genau. Dass die mal ein bisschen weiterkommen, wäre schon mal schön. Ja.
In der ersten Runde waren jetzt viele 4-0s dabei. Levante hat mal wieder gewonnen, 8-0 sogar. Und die treffen jetzt als nächstes zum Beispiel auf Alcoyano. Da erinnern wir uns ja noch, Drittligist hat ja Real Madrid rausgeworfen, weil es keine Rückspiele mehr gibt. Die Regel wird natürlich beibehalten. Es gibt auch keine Auswärtstorregel in dem möglichen Halbfinale. Halbfinale hat Rückspiel. Also da die Copa del Rey sich ein bisschen DFB-Pokalmäßig angepasst. Und gab ja lustige Partien in den letzten Jahren. Atletico zweimal, glaube ich, sich blamiert. Real Madrid eben auch schon. Und mal gucken, was da jetzt in der zweiten Runde kommt. Aber wie gesagt, noch einige Viert- und Drittligisten dabei. Das sollten die Teams schon schaffen. Aber einen Erstligisten scheidet dann bestimmt mal aus. Kati ist jetzt auch mal 7-0 gewonnen. Das ist ja auch eher selten, dass die mal irgendwie ihr Torekonto so auffüllen können. Aber soweit zum spanischen Königspokal.
Hat ihnen aber nichts gebracht, so viel nehme ich schon mal vorweg. Also von wegen hier, ne? Selbstvertrauen und tanken und so, Kadis. Nee, direkt in Elche 1-3 verloren in einem wichtigen Duell. So viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, wenn wir jetzt auf den 16. Spieltag blicken. Ja. Also, dass Kadis 7 Tore schießt, selbst wenn es gegen eine unterklassige Mannschaft ist, passiert so nicht alltäglich, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, kommen sie mit einem typischen 1-0 oder so weiter. Aber von wegen Selbstvertrauen getankt.
Von wegen, ja, ähnliches auch bei Levante nach dem 8-0-Sieg. Da gibt es ja später noch einen kleinen Rekord. Wir haben später auch noch ein paar Fragen. Daniel, der Levi und auch Pascal, unser erster Patreon überhaupt, haben uns da was geschrieben und geschickt. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit so dem einen der ersten Spiele des Spieltags. Es war ja so eigentlich die Torgarantie schlechthin in La Liga. Wie war das in den letzten, wo habe ich die Statistik, 40 Duellen, 31 Duellen sind 140 Tore gefallen eigentlich. Das ist ein Schnitt von 4,5 pro Partie. Jetzt aber nur im Camp Nou 0-1. Real Betis hat mal wieder gegen Barca gewonnen. Kommt nicht so oft vor, Tore fallen eigentlich viele, aber irgendwie diesmal hat nur Betis einmal getroffen. Das hat gereicht zu den 3 Punkten.
Ich glaube sogar 53 Tore in den letzten 10 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften. Das war so verrückte Spiele zuletzt. 5-2, 5-2, 3-2, 3-2, 3-4. Ich glaube ein 6-1, ein 4-1 war dabei. Also ja, hätte ein bisschen mehr passieren können, vor allem aus Barca-Sicht, denn dass die gar kein Tor schießen gegen Betis, ja, nicht so gut. Ne? Zu Hause verlieren, auch nicht so gut. Nee. Man muss aber Betis tatsächlich loben. Ich fand, abwehrtechnisch haben sie das für ihre Verhältnisse erstaunlich gut gemacht. Also zu Null im Camp Nou ist das sowieso grandios, ne? Ja. Klar, auch wenn Barca aktuell ja sehr, sehr zahnlos ist da vorne. Aber nichtsdestotrotz, die Abwehrstärke von dem Kollegen Bartra und seinen Mitspielern hat mich tatsächlich überrascht. Also ich fand, Betis hat da wirklich gut dagegen gehalten, defensiv vor allem. Barca ist mal wieder so viel nicht eingefallen, eigentlich gar nicht so wirklich bis zur Einwechslung von Dembélé, der hat wirklich Schwung gebracht, aber hauptsächlich waren es ja auch nur Weitschüsse von ihm, ne? Von allen, aus allen Lagen, ich glaube 4 oder 5 Torschüsse in einer halben Stunde, er hat wirklich von allen, aus allen Rohren gefeuert, aber so wirkliche Torchancen hatte Barca eben nicht, mit 1-2 Ausnahmen, war ein bisschen dünn und ja. Betis ein 1-0 gefeiert, also Chapeau, muss man schon mal auch loben.
Betis haben wir ja auch schon öfter gelobt, von wegen auch, dass Manuel Pellegrini die Defensive da auch hinbekommen hat, obwohl Bartra gar nicht mehr so unbedingt seinen Stammplatz da hinten drin hat, aber da steht jetzt öfter mal die Null. Sie haben auch ein historisches Kalenderjahr, es ging ja schon in der vergangenen Rückrunde richtig ab und jetzt haben sie in diesem Jahr allein schon 27 Punkte eingefahren oder 27 Siege eingefahren, nur im Jahr 1927 haben sie mit einem Sieg 28 Stück nochmal mehr eingefahren. Und es gibt ja noch ein paar Partien in diesem Jahr, also da Betis historisch unterwegs, Pellegrini auch endlich mal wieder gegen Barca gewonnen, hat er jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und dann gab es auch was Kurioses in diesem Spiel, also dass Barca zu Hause verliert ohne eigenen Treffer, jetzt 0-1. Das gab es zuletzt 2015 und ich glaube, du weißt auch, wer das damals war.
Ja.
Der gleiche Torschütze, Juanmi. Schon kurios. Damals noch für den FC Malaga im Einsatz.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du quizst. Ich wollte nämlich Malaga sagen. Okay. Ach, das wäre doch jetzt eine schöne Quizfrage gewesen. Okay. Nee, tatsächlich. Also, dass Juanmi bei Malaga war, aus dem Stegreif hätte ich es nicht gewusst, aber als du Juanmi gesagt hast, dann klingelte es bei Malaga. Die waren ja mal Erstligist. Ist jetzt wieder ein paar Jährchen her, aber ja. Ich glaube, das war noch zur Hochzeit, oder? Wo sie hier ein paar bessere Spieler hatten.
Ich glaube, die Hochzeit war 2013, das Champions-League-Halbfinale gegen Dortmund. Danach ging es dann, glaube ich, so nach und nach bergab. Aber ja, 15 dann vermutlich letztes Jahr in La Liga, seitdem ja zweite Liga. Aber ja, Betis einfach, wir haben schon Lob ausgeteilt, da sieht's gut. Obwohl auch noch ihr eigentlicher Topstar Nabil Fekir ja gefehlt hat, trotzdem Canales gut drauf. Und dann ist es auch vorne egal, ob irgendwie Borja Iglesias, William José spielt oder jetzt eben Juanmi hat jetzt erst seinen Hattrick erzielt in La Liga. Und jetzt steht er, glaube ich, auch schon bei 9 Treffern in der Primera Division, also da richtig stark unterwegs und das war dann doch irgendwo Vielleicht auch, dass Xavis Glück einfach aufgebraucht war, nachdem es ja schon gegen Espanyol und so weiter ein bisschen was an Glück dabei war, war das
wobei
jetzt einfach
bei der 1-Szene, beim vermeintlichen ersten Tor von Juanmi, war das Glück wieder auf Seiten von Xavi, auf Seiten von Ter Stegen, der ja da diese Flanke abgreifen wollte in der zweiten Halbzeit. Und dann ist schon am zweiten Pfosten rausgerannt und Juanmi spritzt so am ersten Pfosten dazwischen, buxiert ihn über die Linie und es war halt wirklich, glaube ich, ein Kniescheibenabseits. Also absolut Millimeter. Mhm. Für mich hätten sie da gar nicht so genau nachmessen müssen, solche Tore. In der Bundesliga habe ich das Gefühl, zählen solche Tore vermehrt, dass sie da gar nicht mehr so genau 3 Minuten lang messen.
Im Zweifel für den Stürmer wieder.
Habe ich wirklich das Gefühl in der Saison, dass sie gucken, ja, passt schon so ein bisschen. Mhm. Aber also da hatte Xavi schon ein bisschen Glück, dachte ich mir, weil es war wirklich 2 Millimeter, wenn überhaupt. Aber ja, es war mal wieder soweit. Also Xavi selbst hat ja gesagt, unverdiente Niederlage, hat sich ja da ein bisschen beschwert. Also im Endeffekt, ne, passiert halt. War auch ehrlich, hat gesagt, den Konter, den müssen wir besser verteidigen. Das haben wir eigentlich versucht im Training einzuspielen,
Wer ist das? Maxi Gomez jubelt nicht gegen seinen Ex-Club. Hat gerade das 2-1
gemacht. Ich bin hinterher hier.
Echt? Ja.
Also Valencia. Und jetzt Goal.
Goal.
Ja, jetzt sehe ich es. Ich war ein bisschen hinterher. Mhm. 2-1 Valencia et Celta.
Ich bin ja hier in Spanien näher dran, deswegen habe ich das Signal früher. Keine Ahnung.
Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Ja, guckst du über The Zone oder über?
The Zone, ja. Das geht ja mittlerweile, dass man mit einem deutschen Account auch im Ausland gucken kann.
Na, hätte ja sein können, dass du hier Movistar oder sowas.
Weiß ich nicht.
Nee, also auf jeden Fall... Xavi hat selbst gesagt, hier sind wir selbst schuld, müssen wir besser verteidigen, diese Konter. Haben sie auch im Kollektiv überhaupt nicht gut ausgesehen, muss man auch sagen. Also alle drei, die da hinten geblieben sind, ich glaube, Araujo war ja vorne bei der Ecke und dann Longley völlig zögerlich, Dest passt nicht auf, alle so lätschig, lasch. Also da fehlte da wirklich völlig die Gier, dieses Tor verteidigen zu wollen. Ich fand tatsächlich, die erste Halbzeit war sehr, sehr bieder. Da ist ja gar nichts passiert. Keine Torchancen, nichts. Nö. Zweite Halbzeit war dann nach Zug drin, nach der Einwechslung von Dembélé, und in der Drangphase werden sie ausgekontert. Also dann, wann sie am besten gespielt haben, mit so ab der 60. bis eben zur 80. In diese Phase fiel dieses Tor. Und dann hatten sie ja trotzdem nochmal die Riesenchance auf den Ausgleich durch S. Abde, der da links am zweiten Pfosten per Direktabnahme zum Schuss kommt und ihn da auch wieder in die Wolken ballert. Also sie hätten ja zumindest den Punkt dann noch retten können. Also ja, unterm Strich das Glück, ja, kann man schon sagen, dass sie in den letzten beiden Ligaspielen hatten. Diesmal war es nicht auf Seiten von Barca.
War es aufgebraucht, ja. Du hattest Dembélé schon angesprochen. Da hat Levi Herrmann uns gefragt, ihn interessiert so ein bisschen das Thema Vertragsverlängerung. Würdest du mit ihm auf jeden Fall verlängern? Wie wichtig kann er noch sein? Es war ja jetzt erst sein 4. Saisonspiel, also da natürlich immer noch vom Pech verfolgt, was sich so die ganze Saison oder so die ganze Karriere bei Barca schon durchzieht bei ihm. Jetzt Valencia schießt vorbei. Ist er jetzt einer, mit dem man verlängern muss, um ihn dann vielleicht auch zu verkaufen? Vertrag läuft ja aus im Sommer 22, oder denkst du, nee, Gehalt lieber einsparen, Trennung, wie ist da so deine Ansicht?
Barca will unbedingt mit ihm verlängern, sagen auch alle Offiziellen in allen Interviews. Laporta hat es gesagt, Xavi hat mehrfach getont auf verschiedenen PKs, dass er ein absoluter Schlüsselspieler für dieses Barca in der Saison ist, was man auch wieder nach Einwechslung gesehen hat, sowohl gegen Benfica als auch gegen jetzt gegen Betis, war wirklich ein absoluter Gamechanger nach Einwechslung. Also wirklich, da geht ein absoluter Ruck durch die Mannschaft, wenn er reinkommt, und du merkst einfach, wie gut er dieser Mannschaft aktuell tut, selbst wenn er wirklich nur 20, 30 Minuten spielt.
Besser als Mbappé, hat doch Laporta gesagt, oder?
Ja, das einmal dahingestellt. Aber also aktuell muss er einfach fit bleiben, dann ist er super, super wichtig für diese Mannschaft, aber auch für die Zukunft, meinte Xavi, dass sie wirklich, dass er auf ihn setzt. Xavi sind ja Flügelspieler, die wirklich die Breite halten, die schnell sind, die ins 1 gegen 1 sind, absolut mega wichtig für sein System. Wir hatten da vor einer Woche so einen Taktikartikel, wo Xavi über seine Taktik sprach, mit so einem Video war auch dabei, wie er am liebsten so aufstellt und so, und da hast du gesehen, er liebt es, dass die Flügelstürmer wirklich das Feld breit machen und dann ins 1 gegen 1 gehen, Dribbling, Schnelligkeit, all diese Attribute, die halt er hat, und auf links dann Ansu Fati. Und viel mehr hast du halt nicht. Ne? Okay, S. Abde kommt jetzt rein, aber ist ein absoluter Jugendspieler. So, also für Xavi ist Dembélé super wichtig, für Barca ist Dembélé wichtig. Natürlich darfst du ihn keinesfalls umsonst verlieren, das wäre ja schon der Super-GAU. Also ja, du zahlst ja deine 140 Millionen oder was vor 4-5 Jahren, damit er dann erstens 4 Jahre verletzt ist, fast am Stück, und dann verlierst du ihn ablösefrei, weil er nicht verlängert, das wäre einfach der Super-GAU. Zum Super-GAU, dass er ständig verletzt ist, on top. Also er ist nach wie vor, und das finde ich übrigens so krass, obwohl er, ich glaube, 13 oder 14 Verletzungen hatte er bei Barca. Und immer wenn er zurückkommt, siehst du trotzdem, der hat immer noch das gleiche Talent wie damals. Irgendwie, die Verletzungen haben scheinbar keine Auswirkungen auf Spritzigkeit, auf Schnelligkeit, auf Dribbleskills etc. Du merkst einfach, der Typ ist ein super Athlet, ein Megatalent. Er muss halt einfach nur fit bleiben, aber ja, Barca muss verlängern ohne Wenn und Aber. Das weiß der Verein, das weiß Laporta. Müssen halt ein bisschen leider Kleingeld springen lassen, das sie nicht haben, ne? Weil das Stand jetzt ist, wir haben glaube ich vor 3 Tagen Dembélé-Update ein großes rausgebracht auf Barca-Welt. Barca bietet nicht so viel Geld, wie sich der Berater und Dembélé selbst das wünschen.
Und sollte dann irgendwie City ein besseres Angebot machen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob City, aber das kann ja sein, dass der ein oder andere Engländer kommt. Also ob das jetzt Newcastle ist, gut, ob er da überhaupt hinwollen würde, sei mal dahingestellt, aber es kann ja auch Chelsea sein, es kann
Man
United sein, weiß ich nicht, warum nicht PSG, wenn Mbappé weggeht. Genau. Ne? Die werden und können natürlich alle mehr bieten. Es heißt, Dembélé fühlt sich wohl und will bleiben, und ich glaube, Xavi verklickert ihm auch, wie wichtig er fürs neue Projekt ist. Aber trotzdem.
Klar, geht's ihm gut. Er kann ja kommen, wann er will zum Training, auch mal gern zu spät, lebt am Strand.
Kann kommen, wann er will. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube, da gibt's schon ein bisschen auf die Löffel von Xavi.
War doch letztens mal wieder, dass er angerufen
wird. Ja.
Kollege, wo bist du?
Ich glaube, da muss er schon in die Mannschaftskasse zahlen, aber nee, unterm Strich. Ich hoffe, Barca hat jetzt einen neuen Arzt wieder. Also sowieso die Ärzte, Physios etc. wurden ausgetauscht, da werden neue installiert etc. Da gibt es einigen Umbruch auch. Ricard Bruna ist zurück oder kommt zurück zum FC Barcelona. Vielleicht kriegt er ja Dembélés chronische Muskelbeschwerden und Verletzungen in den Griff, und dann muss Barca verlängern ohne Wenn und Aber. Ja.
Na gut, Levi hatte auch noch gefragt nach 2 Neuzugängen. Da geht es um Eric Garcia und dann Memphis Depay, wie da so das Fazit ausfällt. Ich würde mal anfangen bei Eric Garcia. Kann ich mich noch an kein richtig gutes Spiel erinnern. Klar ist er immer mit Einsatz dabei und bestimmt irgendwo auch ein Talent, aber irgendwie sind mir da auch gerne mal Stellungsfehlerchen dabei. Letztens hängen geblieben, wie er da Raul Albiol so festhält, dass es eigentlich 11 Meter geben muss. Also dass er da auch manchmal einfach ein bisschen zu unüberlegt, unintelligent, vielleicht unerfahren ist. Es ging da gut aus, weil es den Elfmeter nicht gab, aber in Eric Garcia, ich glaube, er war jetzt auch nur auf der Bank, ne? Sehe ich jetzt noch nicht die Zukunft.
Gegen Betis war auf der Bank, wir haben es ja eh schon angesprochen, der kam nach 12 Pflichtspielen überhaupt, von denen weiß ich gar nicht, 7 vielleicht über 90 Minuten waren von Man City zum FC Barcelona, so, und dann sollst du direkt in so einer sowieso angeschlagenen mental und überhaupt Mannschaft da Stamm sein und die Abwehr zusammenhalten, das geht natürlich nicht. Sprich, er ist natürlich weiterhin unerfahren, er muss noch Erfahrungen sammeln, er muss abgeklärter, abgezockter werden, natürlich auch körperlich zulegen, da ist er mir auch noch ein bisschen zu, wie so ein typischer Jugendspieler, der er natürlich noch ist, weil er noch sehr jung ist, ich glaube 20 oder so ist er. Also aktuell, könnte man sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also in Lissabon fand ich schwach. Gegen Villarreal war auch sehr, sehr schwach, wurde auch sehr schlecht benotet bei uns bei Barca Welt. Musste aber Rechtsverteidiger zum ersten Mal spielen mit Sonderbewachung von Moy Gomez. Also das tat ihm ja auch selbst keinen Gefallen. Teilweise ging er da ins Mittelfeld in die Manndeckung. Also war hanebüchen. Taktisch gesehen, da muss ich Xavi auch ein bisschen fragen lassen, ob das der kluge Schachzug war. Natürlich muss er einfach spielen. Und dann muss man sehen. Also aktuell ist es noch Early Days, aber man kann schon sagen, so Stabilität verleiht er jetzt der sowieso unstabilen Barca-Hintermannschaft bisher natürlich noch nicht. Das stimmt
schon. Wenn dann sogar ein Longley vor dir spielt, erstmal mal gucken. Memphis, da seine Statistiken lesen sich ja eigentlich okay für eine auch angeschlagene Mannschaft. 8 Tore, 2 Vorlagen aus 20 Partien. Ich habe ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er es manchmal versucht, ein bisschen zu schön zu machen, dass er eher den schwierigeren Weg geht, den schwierigeren Abschluss sucht, als es irgendwie einfach zu machen. Auch da hat er schon ein paar Dinge verballert, ich glaube gegen Cadiz, wo er dann die Volleyabnahme als Seitfallzieher teilweise machen wollte, statt einfach eher mit der Innenseite reinzuschieben, in Anführungszeichen. Wir hatten ja schon in unserer Saisonvorschau bisschen überlegt, könnte das vielleicht so der Transfer des Sommers werden? Ist es jetzt vielleicht noch nicht. Er hilft Barcelona natürlich, ist auch mal für einen wichtigen Elfmeter zu stellen, aber auch hat er ja schon mal was verballert. Also was denkst du bei Memphis?
Ich glaube, die Rolle, die er aktuell spielt, die liegt ihm nicht so. Also er muss ja Mittelstürmer aktuell spielen, Ansu verletzt. Mhm. Eigentlich könnte er gut auf links spielen, wenn denn Braithwaite oder Agüero fit wären. Mhm. Sind sie beide ja nicht. Agüero überhaupt noch fit wird, ne? Herzrhythmusstörung sei eh dahingestellt, das kann ja ganz, ganz bitter werden, karrieremäßig. Ja. Dementsprechend muss er aktuell Mittelstürmer spielen. Und das macht er mal gut, mal okay, mal passabel und mal richtig schlecht, wie gegen Betis. All das kulminiert, hast du bei Villarreal gesehen, da war ja alles dabei. Da war er sehr involviert am Anfang. Zwei gute Abschlüsse, den einen recht kläglich verballert. Mhm. Dann hast du ihn 30, 40, 50 Minuten gar nicht gesehen, da hat er keinen Ball berührt, also richtig, richtig verloren. Und dann hinten raus lauert er, geht ins Pressing, erobert den Ball, schießt das 2:1, abgeklärt. Also da war alles dabei im Villarreal-Spiel, ne? Dass er auch viel verschießt, weil er ist eben kein geborener Neuner, der da abgezockt die Dinge reinmacht. Also ne? Lewandowski ist er nicht, wird er auch nie mehr. Er spielt sowieso lieber gern hängend auf links, kommt so aus der Tiefe ein bisschen. Ja, und so kommt alles zusammen natürlich. Ja. Ne? Jetzt die neuen Anforderungen unter Xavi, da tut er sich, glaube ich, noch schwer, da die taktischen Anforderungen umzusetzen. Ja. Plus Mittelstürmer liegt ihm nicht, plus er ist kein geborener, also sowieso kein geborener Abschlussspieler. So kommt halt eins zum anderen. Ne? Deswegen 8 Tore ist eigentlich eine gute Ausbeute, wobei ich glaube, es waren 3 Elfer dabei, ne? Wenn ich mich täusche.
Müsste.
Also grundsätzlich, die Zahl an sich ist gut.
Passt, ja.
Es ist Licht und Schatten dabei. Natürlich würde es ihm gut tun, wenn er mal sich mal abwechseln könnte mit Agüero oder so. Oder, ja, aktuell geht es halt nicht.
Braithwaite fehlt, ja.
Ja, und deswegen, es ist auch ein bisschen undankbar, ne? Du spielst unten eine neue Rolle in einem Verein, wo halt sowieso alles schwer ist. So viele Torschancen hat der Barca nicht. Also er bekommt ja auch nicht so viele Bälle serviert von den Youngstern, die da. Muss ja teilweise 4, 5 Spiele mit Gavi als vermeintlich im linken Partner spielen. Ja. Was soll der kreieren? Der ist zentraler Mittelfeldspieler. Also es ist auch einfach ein bisschen schwer, ne? Aktuell als Stürmer, egal wie der Stürmer heißt.
Okay, und wenn wir so auf Mittwoch schauen, wie sind denn so die Hoffnungen? Könnte es wirklich, also es kann den ersten Champions League K.O., glaube ich, seit über 20 Jahren für Barca geben aus der Vorrunde. Es winkt die Europa League und ich glaube, ich bleibe dabei. Ich sehe keine Möglichkeit, dass Benfica nicht gewinnt. Also ich bin sehr sicher, dass sich Kiew, dass das Spiel scheißegal ist. Denen ist es in Lissabon. Benfica wird da wieder brennen wie gegen Barca und wird gewinnen. Ja, Barca ein Unentschieden, warum nicht, falls doch irgendwie Lewandowski nicht so die ganz großen Rachegelüste hat, aber ein Sieg in München, sollte jetzt Ansu Fati plötzlich Wunderheilung, wundermagische Bohne essen, aber ich weiß nicht,
kann man Ansu da als Fan... Ansu ist ruled out.
Also ach, tatsächlich
wird,
schon.
Ja, der wird es nicht schaffen. Konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren, hat jetzt am Samstag am Camp Nou ein bisschen Einheiten gemacht vom Spiel, aber hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Es wird nicht rechtzeitig fit. Sie werden es auch nicht riskieren, weil ne, sonst fällt er ja erneut noch länger aus vielleicht.
Das
gab es ja eh schon.
Ist ja ein Spiel, wo es um 10, 20 Millionen geht. Also.
Ja, richtig, aber
trotzdem nicht.
Ne? Ja. Der kann ja danach auch wieder 2 Monate ausfallen. Mhm. So, also, nee, Barca wird es bei Ansu nicht riskieren. Dembélé wird beginnen, deswegen hat er jetzt gegen Betis noch nicht begonnen. Das ist so der Hoffnungsträger. Und ansonsten musst du halt hoffen, dass dass Bayern nicht ganz so viel Bock hat, ne? Dass sie sich sagen, oh, ein bisschen kalt und das Stadion ist leer und wir sind eh schon weiter. Ja,
und Corona-Ausfälle und
so. Ja, so halt. Also, aber auch dann, wie ich bin da auch bei dir. Ein Unentschieden, okay, schön und gut, das ist wäre allemal drin.
Ja.
Aber in München gewinnen gegen diese Bayern, heißt das. Also vor allem, dass Barca das kaum Tore schießen kann, ne? Mit Ach und Krach 1-0 gegen Espanyol durch einen geschenkten Elfer. 0-0 im Must-Win-Game im Camp Nou zu Hause gegen Benfica, das ja wahrlich keine europäische Macht ist. 0-1 gegen Betis zu Hause, dass du ja auch mehr oder minder gewinnen musstest, weil die ja vor dir waren und jetzt auch noch weiter vor dir sind. Mhm. Also allein diese, ne, die Torausbeute, die macht mir auch schon Sorgen. Und hinten bist du ja nie sattelfest.
Und wenn Lewandowski eben diese Wut im Bauch hat, gibt es auch dieses Meme, dieses Bild 18
zu 0. Moment, Barca hat ihm nichts getan.
Ja,
die Wut hat er auf europäische und südamerikanische Journalisten grundsätzlich, ne? Nicht auf Barca.
Ja, ja.
Ich hoffe, ich weiß gar nicht, Choupo-Moting hat, glaube ich, Corona, ne?
Ja, deswegen muss er.
Das wäre meine Hoffnung gewesen, ja, tatsächlich, dass sie natürlich rotieren, ja, dass Choupo spielt und Lewandowski nicht und dann, ja, irgendwie geht schon was, aber wenn Lewandowski spielt, oh Mann, ey.
Der,
ja, der hat halt immer Bock.
Ja.
Das ist, der will, vor allem, der kann einen Rekord brechen.
Oh, schon.
Ja, ja, der hat 9 Tore jetzt in der Gruppenphase.
Aha.
Nur 2 Spieler haben 10 oder mehr Tore, also 2-stellige Tore in der Gruppenphase. Weißt du, welche beiden?
Ronaldo, Messi.
Richtig, ja, total einfache Frage, weil wer sonst?
Ja, vielleicht mal so einer von Schachtür, wenn die mal irgendwie 6-0 gewinnen oder so. Egal.
Messi hat 10, Ronaldo 11, also sprich, er wäre der Dritte überhaupt, der zweistellig war. Und
auch
ich glaube, Spiele er hatte auch schon, und ich glaube, genau, und Spiele hintereinander hat er auch, boah, ja, weiß ich nicht mehr, wie viel es waren, 9 oder so.
Gefühlt, ja.
Also wenn er wieder trifft, hätte er auch einen Spiele-Hintereinander-Rekord, glaube ich. Plus, ich glaube, er kann sogar der zweite Spieler werden, der in der Gruppenphase 10 oder mehr Tore schießt. Mhm. Also Ronaldo und Messi haben es nur einmal geschafft.
Mhm.
Und er hat es auch einmal geschafft, glaube ich, und er wird es das zweite Mal schaffen.
Ja.
Also wenn der 2 Tore macht, bricht er ja sogar den Ronaldo-Rekord, der ja bei 11 steht. Also mit dem Hattrick stellt er 3 Rekorde, glaube ich, gleichzeitig auf,
als Beispiel. Guck mal, bei Celta ist gerade so ein bisschen Armeinsatz gewesen, fast ein bisschen Hummels-like, aber gut, der Stürmer führt die Aktion zu Ende.
Ich habe gerade einen Fallrückzieher gesehen.
Ja gut, das war dann davor, gut, dann hat er wahrscheinlich...
Du bist mir echt voraus mit spanischem...
Ja, ich habe extra schon gewartet ein paar Sekunden, aber gut.
Also zurück zu Lewandowski, ne? Man weiß ja auch, der ist sowieso immer heiß und topmotiviert, der hat ja dieses Ronaldo-Gen, ne? Immer Tore, Maschine. Egal gegen wen und egal wie es steht. Ja. Plus... Ich hoffe, dass der nicht erfährt, dass der 3 Rekorde brechen kann, weil dann hat er wirklich Bock.
Und dann Herr Lewandowski, ab hier bitte ausschalten, Tiki-Taka-Podcast, ja.
Ja, genau, Herr
Lewandowski. Hat uns ja auch markiert, also, hier bei Spotify Wrapped Up, alle haben uns markiert und schon 50 Stunden. Also vielen Dank an alle, die uns da markiert haben auf Instagram und Twitter. Freut uns sehr, dass wir da bei vielen mittlerweile auf Platz 1 sind. Wir hatten letztes Jahr noch Max uns auch markiert, gemischtes Hack war bei ihm auf Platz 1, dann kam Tiki-Taka, das ist dieses Jahr umgedreht, also alles richtig gemacht und auch an alle anderen. Muchas gracias, das freut uns sehr, dass so viele unseren Quatsch hier aushalten. Mal gucken, was für Quatsch da eben Lewandowski anstellt. Ich tippe 3-0 für die Bayern. Und du?
Was?
Ja.
Wo kommt denn das jetzt her?
Naja, ich hau jetzt mal einen raus. Was heißt einen raushauen? Ist ja jetzt nicht so...
Und
jetzt,
dann auch gleich noch eine Klatsche, oder was?
Hättest naja, du jetzt Klatsche.
Hättest du jetzt nicht 2-1 sagen können?
3-0 ist noch im Rahmen.
Ergebnis, aber, also der gleiche Outcome im Sinne von... Ja. Ne? Nee. Aber...
Halt auf. Wieder Verletzte bei euch und die Abwehr weiter wackelig und dann spielt halt Longley und Piqué oder Eric Garcia, ist ja wurscht.
Also so, Moment. Hier. Ich weiß nicht, ob du den deutschen Klassiker gesehen hast am Samstagabend, aber so sattelfest waren jetzt die Bayern hinten auch nicht. Das ist ja die Hoffnung.
Wenn du Haaland auf dem Platz hast und Brandt mal einen guten Tag hat, okay.
Ja. Also ich sag eins, Wiska El Dynamo Kiew.
Ne? Na gut, darauf würde ich jetzt kein Geld setzen, aber nix ist ja nichts
mit unmöglichem Geld Fußball. Setzen würde ich darauf auch nicht, nee.
Okay, gehen wir mal weiter zu Atletico. Bei denen fällt ja, kann man so ein bisschen überlegen, woran liegt's. Also die sind ja enorm heimschwach mittlerweile, kassieren bei Standards Gegentore, wenn man so ein bisschen die Hinrunden vergleicht oder zum gleichen Zeitpunkt. Letztes Jahr waren sie ja sensationell. Da haben sie nach 15 Spieltagen 29 Punkte geholt. Aktuell sind es, wie sind das, wo bin ich denn? Jetzt habe ich da Tabelle verrutscht. Jetzt sind sie bei 29 Punkten, aber irgendwas habe ich da jetzt vermacht. 29 Punkte nach 15 Spielen, der letzten Rekord in Runde waren es 18 zum gleichen Zeitpunkt. Das kann nicht ganz stimmen, aber gut. Atletico ist nicht so gut drauf, fasse ich mal zusammen. Woran liegt's denn?
Ja, jetzt hast du dich vernünftig verhasst. Woran liegt es denn, wenn man das wüsste? Ich fürchte, das weiß Atletico selber nicht. Mhm. Die offensichtliche Antwort ist natürlich, weil die Abwehr einfach nicht mehr sicher steht. Ne? Mhm. Sie kriegen das zu null seit, also in der gesamten Saison schon kaum hin und auch seit Wochen einfach, sind immer hinten für ein Gegentor gut. Mhm. Das ist das Hauptproblem aktuell. Also wenn du fragst, woran liegt es? Naja, sie können ihre 1-0s nicht mehr einfahren, weil sie halt nicht zu null spielen. So einfach ist das. Aber natürlich... woran es grundsätzlich liegt, dass sie das nicht mehr schaffen, ja, das, wenn Diego Simeone das wüsste, würde er versuchen, das abzustellen und versuchen wird das, aber er bekommt es ja nicht hin, offenbar, ne?
Ja.
So, also
Das Mojo verloren gegangen. Von ihren letzten 10 Heimspielen haben sie nur 3 gewonnen, aber auch 3 verloren. Jetzt gab es da eben diese 1-2-Niederlage gegen Aufsteiger Mallorca, obwohl ja noch Matthias Kunja sie in der 68. Minute in Führung gebracht hat. Bis zur 80. Minute sieht das eigentlich okay aus. Beide Mannschaften so mit so okayem Fußball, aber irgendwie schafft Mallorca noch die Remontada. Dank Kubo natürlich. Der ist jetzt länger mal ausgefallen und hat da jetzt sein erstes Saisontor erzielt. Also da irgendwie so diese Heimstärke ist verloren gegangen, auch da wieder vielleicht zu viel Verwaltungsmodus nach der Führung und auch ein bisschen eben, dass man nach Standards öfter anfälliger ist. Also es waren jetzt schon 2 Eckengegentore und 2 Gegentore nach Freistößen, auch das ja eigentlich sehr untypisch für so eine disziplinierte Mannschaft wie die von Cholo Simeone, aber irgendwie, egal ob da Philippe und Savic spielen oder Hermoso hinten, jetzt Llorente ist ja auch zurück, irgendwie die wackeln durchgängig, komische Sache.
Hättest du mir gesagt, Atletico im Wanda Metropolitano nach 1-0 Führung gegen Aufsteiger Mallorca, dass sie das noch nicht nur nicht gewinnen, sondern dass Mallorca das sogar in der Schlussphase dreht, gesagt, du spinnst. Also
dann nicht, ne? Atletico.
Das zu Hause führt gegen Mallorca und dann in der Schlussphase noch verlieren. Ja. Unvorstellbar, es ist, ja, du merkst schon, es ist irgendwo unerklärlich, dass sie immer Gegentore kassieren. Natürlich sind 16 Gegentore in 15 Spielen jetzt so dramatisch nicht, wenn du die Gesamtzahl im Blick hast, liest sich das ja noch halbwegs okay, aber bei Atletico bist du es gewohnt, dass sie halt halb so viele Gegentore kassieren nach 15 Spielen. Und vor allem, wenn du überlegst, in Valencia haben sie allein schon 3 kassiert gegen eine Bordalas-Mannschaft, die gerne 35% Ballbesitz hat. Ne? 3 Gegentore, das
ist Schlussphase ja auch
schon,
da,
schon krass, genau. Mhm. Selbst gegen Cardiff, gut, das war diese Bogenlampe, aber da hat Oblak wieder gewackelt, da konnten sie ja auch nicht zu Null spielen. In Levante 2 Gegentore kassiert, gegen Real Sociedad 2 Gegentore kassiert, gegen Liverpool zu Hause 3 Gegentore kassiert. Das ist absolut un-Atletico-like.
Ja.
So, das ist, also nicht nur mal ab und zu ein Gegentor, sondern ja wirklich immer 2 oder mehr. Das ist einfach zu schwach. Und woran das liegt, wenn man das wüsste, ne?
Ja, da ist einfach wieder ein bisschen zu sehr Simeone zu diesen alten Wurzeln zurückgegangen. Vorsichtigen Fußball, nach einer Führung lieber wieder eher verwalten und das Ergebnis irgendwie über die Zeit bringen. Also das war ja letzte in der Meisterschaftssaison gar nicht immer der Fall, wo man dann gerne auch mal noch aufs 2-0, aufs 3-0 gegangen ist in dieser Saison. Wie oft haben sie da mal 3 Tore gemacht? Das war hier gegen Valencia und jetzt gegen Cádiz mal. Ansonsten war es das, glaube ich, auch da Betis noch. Ansonsten sind sie da einfach auch oft. Dauert es erstmal, bis sie überhaupt sich nach vorne trauen ein Tor machen und dann eben nach einem 1-0, wie auch jetzt gegen Mallorca, dass es das dann war. Und so war es ja auch schon zuletzt gegen Milan, auch lange irgendwie 0-0. Sie glauben, sie kommen damit durch, das reicht. Und am Ende trifft eben noch Milan und gewinnt am Ende 1-0. Und deswegen sind sie jetzt in einer beschissenen Situation in Gruppe B als Letzter mit 4 Punkten, punktgleich mit Milan. Und da geht es jetzt in Porto, ne? Soll das irgendwie, was macht da jetzt noch Hoffnung? Weil Porto mit 5 Punkten auf Platz 2 kann man noch gut überholen, aber das riecht doch mir wieder irgendwie nach nicht zu viel Risiko gehen, nicht All-In gehen gleich, irgendwie die 0-0 erstmal halten, damit man irgendwie am Ende noch einen Lucky Punch setzen kann, obwohl man ja eigentlich viel mehr riskieren, investieren jetzt müsste. Aber ich glaube, Simeone wird das auch das erstmal wieder nach Schema F vorsichtig angehen und am Ende ärgert man sich dann vielleicht.
Also auf jeden Fall zum einen, sie müssen unbedingt gewinnen, das ist schon mal klar, sie müssen auf Sieg spielen. Mit einem Unentschieden kämen sie nur dann in die Europa League, was ja auch schon absolut, also mit einem Unentschieden bleiben sie auf jeden Fall hinter Porto punktemäßig, kommen aber nur dann in die Europa League, wenn Mailand zu Hause gegen Liverpool verliert. Jetzt ist das natürlich möglich, grundsätzlich, weil Liverpool brutal stark ist, aber die werden natürlich rotieren ohne Ende, weil die einfach schon durch sind, sprich. Ja. Du musst natürlich, also du willst ja auch nicht in der Europa League, du willst ja ins Achtelfinale. Also du musst unbedingt auf Sieg spielen. Mhm. Aber nicht mal dann kommst du sicher weiter, weil wenn Milan gegen Liverpool gewinnt, bist du auch nur in der Europa League, selbst wenn du Porto schlägst.
Ja.
Also richtig vertrackte Situation. Sie müssen gewinnen und müssen hoffen, dass Liverpool da Milan Punkte abknüpft. Der Sieg alleine in Porto ist ja schon schwer genug, denn sie hätten ja um ein Haar sogar das Heimspiel gegen Porto verloren, dieses beim 0-0 im Wander, ne? Am ersten Spieltag hat ja Porto, glaube ich, in der 90. getroffen oder irgendwie sowas. Ich meine schon, wenn ich mich nicht täusche. Und dann zählte das Tor irgendwie nicht. Also allein der Sieg ist ja schwer genug, weil Porto weiß ja selber, denen reicht ja ein Unentschieden. Ja. Wenn Milan dann nicht gewinnt, ist Porto weiter.
Wird es so. Nochmal eine schöne Schlacht Pepe gegen Suarez geben.
Oh ja, schön, schön. Ja, tatsächlich. Er wird gebissen und gibt mit dem Ellbogen. Ja. Na, so. Aber ich glaube, Atletico weiß, sie müssen auf sich spielen. Und ich glaube, Simeone wird denen wirklich Feuer machen, dass sie diesmal von Anfang an aufs Tor, auf den Sieg spielen. Also da kannst du nicht lang taktieren. Natürlich, du brauchst eine gute Konterabsicherung oder generell, du kannst ja nicht nach hinten auflösen ab Minute 1. Mhm. Also du musst schon kontrollierte Offensive spielen, aber du musst ohne Wenn und Aber auf Sieg spielen. Ja. So, ob es dann reicht, sei mal hingestellt. Also ich glaube, das wird richtig schwer. Vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob Liverpool da wirklich in Milan gewinnt, weil Klopp wird rotieren. Liverpool ist locker weiter mit
15 Punkten.
Bisher genau, mit 15 Punkten, mit 5 Siegen aus 5 Spielen. Sprich, die müssen Salah nicht aufbieten, die müssen Jota nicht aufbieten. Ja. Mal gucken, was Liverpool da macht. Also für Atletico sieht es echt nicht gut aus.
Ja, bin da auch nicht guter Dinge, dass das überhaupt, ja, Europa League ist schon nie, aber mal gucken, also das wird schwierig. Hier zwischen Celta und Valencia haben wir jetzt noch 13 Minuten. Da ist vorhin schon mal was Kurioses passiert. Celta früh in Führung gegangen. Iago Aspas mal wieder schick ins 1 gegen 1 gegangen, dann ins lange Eck gelegt. Und dann hat er sich irgendwie beim Abschluss oder so verletzt, hat schon seinen Teamkollegen gesagt, hier Jungs, überrennt mich jetzt nicht, ich muss gleich raus. Er zieht sich das Trikot aus, kriegt dafür die gelbe Karte und es war seine 5. Also das war dann, glaube ich, ganz clever. Sprich, der weiß, jetzt habe ich mir was gerissen. Ich glaube, am Wochenende spiele ich nicht. Ach komm, dann hole ich mir gleich noch die Sperre dazu ab. Das sieht man auch nicht oft, wenn er es wirklich so gedacht hat. Aber es war ja, der Trikotauszieher kam wirklich ganz spät, wo er nicht direkt nach dem, als der Ball über die Linie gegangen ist, sondern wirklich, als er schon da vorne war an der Bande und seinen Kollegen gesagt hat, hier, jetzt kommt nicht zu schnell an, dann hat er sich nur das Ding ausgezogen. Irgendwie witzige Aktion. So macht man es, Herr Ramos.
So macht man es. Ja, so macht man es heraus. Ja, grundsätzlich natürlich, dass er, wenn er ausfällt oder dass er ausfällt, ist natürlich eine herbe Schwächung, ja. Also das mit dem Trikot ausziehen,
das war so.
Weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Also er fällt, ich gucke es mir gerade nochmal an, deswegen. Mhm. Er sackt sofort zusammen, sagt irgendeinem Kollegen was, ja, Vorsicht.
Und dann zieht er sich das Ding noch aus.
Ja. Wirklich kurios,
ja. Witzig sehen.
Aber ich weiß nicht, ob er daran gedacht hat oder ob er sich das auszieht, weil ihm vor Schmerzen heiß wurde.
Ich habe weiß
ich ja nicht, aber wirklich.
Es ist also auch in Spanien frisch, so viel sei verraten.
Ja, vor allem in Galicien ist immer richtig frisch. Nirgends zieht es mehr und regnet es mehr. Ne?
Am Atlantik,
Und windet es mehr, ja.
So ist es.
Tatsächlich.
Ja. Aber hat auch nichts gebracht. Valencia kam zurück, Hugo Dodo kurz danach ausgeglichen und eben vorhin habt ihr das mitbekommen, Maxi Gomez. Jetzt sind hier noch ein paar Behandlungspausen, Fouls, Zeitspiel. Ah, boah, da lass. So riecht das. Ja, hier Daniel Vaz schmeißt sich da irgendwo rein oder merkt dann, ach nee, es geht nicht weiter. Naja, wir gucken uns das mal noch einen Moment an, machen mal einen kurzen Break, dann geht's weiter mit Real Madrid und generell dem Thema. Na, Meisterschaft ist ja jetzt schon entschieden. Also, bis gleich. Da sind wir wieder. Real Madrid eben in La Liga natürlich weiter auf Platz 1. 39 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf den FC Sevilla, 10 auf Atletico, die ja ein Spiel weniger haben. Aber das liegt eben, wie es Alex schon angedeutet hat, nicht nur am überragenden, glorreich spielenden Real Madrid, wo auch immer mal einiges an Glück dabei ist, gegen Sevilla, gegen Athletic zuletzt, auch gegen La Real hat man hier und da einiges aushalten müssen, aber es liegt dann eben auch daran, dass irgendwie Atletico mit der neuen Rolle als Gejagter gar nicht zurechtkommt, Sevilla eben auch schon 6 Punkte nicht gewonnen, jetzt am Wochenende immerhin 1-0 Villarreal geschlagen, das war auch soweit in Ordnung, aber Real Madrid zieht da vorne scheinbar irgendwie davon, jetzt auch durch das gewonnene Nachholspiel gegen Bilbao, also ist natürlich noch lang die Saison, aber schon mal eine Ansage, 8 Punkte Vorsprung.
Das ist sogar eine sehr, sehr heftige Ansage. Hätte ich so vor 3-4 Spieltagen im Leben nicht gedacht. Mhm. Also ich hätte es auch jetzt vor 2 Spieltagen oder vor 5 Tagen nicht gedacht, weil ich geglaubt hätte, gegen Sevilla und Real Sociedad in diesem Doppelheader, der eh schwer genug ist, dass sie da
ohne rotieren.
Plus dazwischen der Athletic-Club, der ja auch immer super, super unbequem ist, eine gute Abwehr hat. Also, dass du die 3 Spiele, da hätte ich Geld drauf gesetzt, dass Real Madrid diese 3 Spiele nicht alle 3 gewinnt.
Aber ich auch.
Sie haben mich Lügen gestraft. Ja. Real hat einfach tatsächlich dieses Selbstverständnis, dass die anderen zwei Top-Teams nicht haben. Nämlich, ja, auch wenn sie schwach spielen, auch wenn ihnen nicht viel einfällt, auch wenn das Spiel so vor sich hin plätschert, sie wissen ja, dieses eine Tor machen wir.
Genau.
Und dann gewinnen wir halt 1-0 oder 2-0, weil wir halt einmal nachlegen. Ja. Aber die werden auch nicht unruhig oder so, das, ne, hast du gegen Sevilla sehr gut gesehen, da lagen sie hinten, schwache erste Hälfte, Sevilla fand ich super,
ja,
aber die wissen einfach, ja, irgendwann machen wir schon das 1-1 und dann, ja, selbst wenn es ewig 1-1 steht, ja, ja, komm, den Lucky Punch, den kriegen wir schon hinter der 85. so ungefähr. Also dieses Selbstverständnis, an sich zu glauben, selbst wenn gar nichts geht und diese fast schon, ja, wie nennt man das, Arroganz?
Ja, ich will gar nicht sagen,
aber Selbstvertrauen, obwohl nicht viel läuft, so, ja, nee, das macht man dann schon, ja, wir schaukeln das, macht mal Piano. Genau. Das, finde ich, verkörpert Real Madrid, besonders verkörpert das Vinicius aktuell und Benzema auch, die halt einfach treffen wie kaum ein anderer und auch das geht den anderen beiden, also Atleti und Barca, ab. Ne? Diese Stürmer, die, ja, einfach immer aus sehr wenig sehr viel machen, die eiskalt sind, die Golasso schießen, wie Vinicius gegen Sevilla. Sevilla aus dem Nichts. All das geht den anderen ab und all das hat Real Madrid aktuell und deswegen gewinnen sie Spiele, die sie so unbedingt gar nicht alle gewinnen müssten.
Jo.
Nämlich gegen Sevilla und Athletic Bilbao, finde ich, wenn beide Spiele unentschieden ausgehen, kann sich kein Mensch auf der Welt beschweren.
Jo.
Das wären für mich die gerechten Ergebnisse. Aber Real ist aktuell Real Madrid.
Ja, ist da einfach auch vielleicht die geeintere Mannschaft oder noch mehr eine Einheit, was man dann auch einfach daran sieht, wie die Jungs dann hinten verteidigen. Ich glaube, es gab gegen Sevilla diese Aktion, wo sich Lucas Vázquez noch in einen richtig guten Schuss reinhaut oder gegen Athletic auch jetzt Militao gegen Real Sociedad mit allen seinen Körperteilen sich überall dazwischen geworfen und alles noch irgendwie abgewehrt. Also da stimmt es halt auch einfach, dass die Mannschaft zusammenhält dann irgendwo.
Courtois auch richtig starker Rückhalt, muss man auch
erwähnen. Ja,
der hat denn einige Punkte gerettet, ja, in der Saison schon alle. Allein gegen den Athletic Club.
Absolut.
Richtig stark gesaved. Und ja, gegen Sevilla auch, ne, dieses, wäre es nicht sogar das 2-0 gewesen von El Nesiri, glaube ich? Oder stand es da noch 0-0?
Rafa Mir war es,
ja. Rafa Mir war es, sorry, ja, genau, ja. Rafa Mir.
Wäre das 2-0
gewesen. Also auch das ein Monster-Save, also ja, auch ein richtig starker Rückhalt. Natürlich auch ein bisschen Glück mal, weil,
ja, ja, ne,
gehört ja alles ein bisschen dazu.
Ja, es funktionieren einfach alle mittlerweile. Und ein großer Unterschied zur Vorsaison, da war ja die ganze Verantwortung, lag da auf Benzemas Schulden. Er musste jedes Tor machen, weil ein zweiter Scorer gefehlt hat. Da war dann Casemiro der zweittorgefährlichste Spieler bei den Madrilenen. Ja, jetzt hast du aber einen Vinicius, der jetzt wird Karim Benzema mal verletzt ausgewechselt gegen Real Sociedad. Wird Inter gegen Inter fehlen, gegen Atletico wahrscheinlich wieder dabei. Und trotzdem läuft's, weil Vinicius trifft und dann trifft auch noch mal wieder der Joker, also jetzt Luka Jovic. Erst die Vorlage, dann noch Tor selbst gemacht, absolut traumhaft für ihn, ja, erst seine Ligatore, sein drittes Ligator hat 2019, 2020 und jetzt 2021 getroffen. Freue ich mich schon auf den Januar, wenn dann 2022 ist, dann kann er gern wieder einen raushauen. Aber auch da merkt man ja irgendwie, es, die Rädchen greifen ineinander, die Mannschaft funktioniert, Ancelotti hat da das Feuer, was jetzt nie komplett aus war unter Zidane, man hat ja eine gute Saison eigentlich gespielt, aber nochmal richtig neu entfacht und einfach Vinicius natürlich weiterentwickelt, Courtois ist stark, Benzema ist stark, auch Groß spielt eine gute Saison mittlerweile und ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass die Jungs da nicht so komplett einbrechen werden, die sind noch lange nicht perfekt, für die Liga reicht's, aber auch da wird's mal noch einen Stolperer geben, wie jetzt eben in der Hinrunde hat man auch schon bei Aufsteiger Espanyol verloren, deswegen 8 Punkte
sind nett. Aber jetzt kannst du dir die Stolperer halt alle erlauben, weil du halt 8 Punkte Vorsprung auf Sevilla hast. Gut, Sevilla kann übrigens ja noch richtig ran, nicht richtig ranrutschen, aber zumindest auf 5 Punkte rankommen.
Genau.
Im Nachholspiel gegen den FC Barcelona.
Ja.
Ich glaube, 21. Dezember, glaube ich, spielen sie. Grüße an Miguel, unseren Patron und unseren Kollegen. Der fliegt nach Sevilla.
Schönstes Stadion
der Liga. Ich hoffe, es gibt nicht wieder auf die Mütze.
Für ja, den FC gute Frage, Barcelona. Ne?
Ja. Aber auf jeden Fall.
Topspielschwäche, ja.
Aber auf jeden Fall hier, ne, mit Blick auf die Tabelle, könnte der einzige wirkliche Verfolger in, was sind es dann, 3 Wochen, könnte der FC Sevilla werden.
Ja, jetzt muss man mal noch das Derby erstmal noch gewinnen, aber auch da hat man ja in den letzten Jahren, sah man eigentlich ganz gut aus, dass es da, also ich glaube Atleticos letzter Sieg ist schon wieder 10 Liga-Derbys her, 2016 damals noch Griezmann-Tor, ansonsten da auf jeden Fall im Bernabeu waren zu Hause die letzten beiden Derbys gewonnen, da bin ich mal gespannt, was das eben am Sonntagabend gibt zwischen Real Madrid und Atletico. Aber die Statistiken sehen aktuell gut auf. 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten nach 16 Partien. Das hat der FC Barcelona zuletzt dreimal geschafft. 2004, 2008 und 2012. Die sind danach immer Meister geworden mit so einem perfekten Saisonstart. Also gutes Omen. Aber wie gesagt, Keimer, schauen wir mal. Der Double D, der Daniel, hatte uns noch ein paar Fragen geschickt bezüglich Rechtsverteidigerposition. So, ja, für Carvajal ein Backup wäre schon schön, aber weil mein Wunsch einfach Hakimi ist, der aber erst in 3, 4 oder 5 Jahren von PSG losgeeist werden kann, solange halten die den, würde ich es noch irgendwie weiter durchziehen mit Carvajal jetzt, sofern der gesund bleibt, und da sieht es ja ganz gut aus, hat die Ernährung umgestellt. Jetzt Lucas Vázquez hat eben gegen Sevilla oder wo war es funktioniert, und dann notfalls auch mal mit Valverde oder Nacho draußen. Also ich würde es noch eine Weile so irgendwie aushalten, in der Hoffnung eben, dass Carvajal von 50 Saisonspielen 40, 35 macht.
Also es ist unrealistisch, so oft wie der zuletzt verletzt war.
Ja, wie gesagt, er hat was geändert, umgestellt.
Ja, aber das ist ja auch fast schon der, übertreibe jetzt absichtlich, der spanische Dembélé fast schon. Also der hat ja ständig irgendwas. Gut, bei Dembélé ist es immer nur Muskel. Ich glaube, bei Carvajal sind es verschiedene, mal der Knöchel, mal weiß ich nicht. Aber ja, so wirklich verlassen kannst du dich ja leider auf ihn nicht. Ne? Deswegen kann ich da den Einwand verstehen, dass man sagt, so ein Backup wäre schon nicht ganz so schlecht. Wobei man hat ja versucht, den zu holen in Odriozola, und das hat einfach gar nicht funktioniert, weil der Typ halt ja nicht gut genug einfach ist.
Ja gut, er ist jetzt verliehen an Florenz, macht ein gutes Jahr, aber für
Real das weiß ich nicht. Wie er sich da anstellt, weiß ich nicht, aber er war ein absoluter Flop. Von daher, ich persönlich würde, wenn ich Berater des Sportdirektors von Real Madrid wäre, würde ich schon sagen, scoute da mal in La Liga und vielleicht findet ihr irgendeinen
Cancelo
oder so. den jetzt nicht, aber...
Ja, das ist das Problem. Carvajal muss ja eigentlich Stammspieler bleiben, aber ist halt noch nicht so alt. Aber ich habe eben die Hoffnung, dass er gesund bleibt und irgendwie mal konstant wieder spielen kann. Vielleicht viel Wunschglauben dabei, aber es wird sich ja zeigen. Er kriegt ja auch mal seine Pausen, wird dann ganz gut von Vázquez ersetzt. Also Hoffnung ist noch nicht gestorben. Thema Hoffnung und Transfer, da ist natürlich die Hoffnung ganz groß, Mbappé, dass es da im Januar irgendwie Tinte unter den Vertrag gesetzt wird, hat Daniel auch gefragt, ob er nicht doch irgendwie seinem zweiten Herzensklub PSG da noch ein bisschen Geld in die Kasse spülen will, also dass es zu einem Wechsel im Winter kommt, das glaube ich nicht, da wäre Real Madrid ja auch schön blöd, da jetzt noch irgendwie 50, 60 Millionen auszugeben, weil es läuft ja auch ohne Mbappé, man kann da wirklich dann im Sommer neu starten mit Saisonvorbereitung, dass er da auch Zeit bekommt und nicht gleich funktionieren muss. Also mach, und einfach auch, um PSG zu zeigen, hey, ihr seid so blöd, ihr habt das Geld nicht angenommen, jetzt nehmt man eben im Sommer gratis. Also PSG kann ja nicht mehr intervenieren ab 1. Januar, da darf man ja dann verhandeln. Deswegen wird das da im Sommer dann drauf hinauslaufen und man, höchstens sollte Real Madrid jetzt die Champions League Quali verpassen oder so, könnte noch der Wechsel vielleicht platzen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
Vielleicht kann ja Perez anrufen und sagen, hier wollt ihr nicht, wir geben euch Hazard ab und im Winter und zahlen 15 und dann kriegt ihr einen Spieler von uns und ihr bekommt 15 Millionen und ihr schickt Mbappé in die andere Richtung. Wird natürlich PSG wieder nicht machen, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man Hazard mal ein bisschen verscherbeln könnte.
Den gibt es ja auch noch, stimmt.
Ja, den gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber ja, genau.
Doch, sitzt auf der Bank und schaut nicht ganz so happy
Schon aus. Kurios, ne? Nicht verletzt? Also nicht wirklich richtig verletzt, wie sonst. Vielleicht hat er immer irgendwas, so ein bisschen zwicken, aber so richtig, richtig verletzt ist er nicht und kommt nicht mehr zum Einsatz.
Ja, er hat halt einfach den Vinicius vor sich. Der ist halt einfach mit seinen 21 Jahren so fit, dass du den nicht rausrotieren musst. Der ist in so guter Form, der muss spielen. Und die beiden zusammen auf dem Platz, kam selten vor, war auch nie so das wirkliche Masterstückchen. Irgendwie stehen die sich da eher auf dem Fuß, so linke Seite. Deswegen muss Hazard einfach sich gedulden und hoffen, in Anführungszeichen, dass sich Vinicius mal verletzt oder so. Oder gegen Cadiz kann er vielleicht mal Hazard dann starten. soweit zu Real Madrid. Was hat man denn noch? Sevilla hat man angesprochen.
Warte, Stichwort Champions League.
Ah ja,
wolltest du ja bei den anderen Granden auch wissen.
Stimmt.
Das ist ja auch ein wichtiges Spiel, denn es geht um den Gruppensieg.
Das ist
wenn
richtig.
Real Madrid das Spiel verliert, ist Platz 1 futsch.
Nee.
Und das willst du ja auch nicht.
Nee. So. Das hat der Barca letzte Saison schon erlebt. Am letzten Spieltag gegen Juve das Ding noch verloren.
Korrekt. Hat auch keiner mehr mitgerechnet. Und da waren die Italiener richtig heiß.
Ja.
Und plötzlich bist du dann in der nächsten Runde auf PSG getroffen, dann hast du dich auch nicht drüber gefreut. So. Und ähnliches, also es kann ja genauso Real Madrid auch erwischen. Alles wunderbar bis zum letzten Spieltag, eben wie bei Barca die Parallele. Zack, verlierst du zu Hause und plötzlich bekommst du, sagen wir mal, Liverpool oder Bayern in der nächsten Runde.
City, ja.
Und dann Chelsea. Herzlichen Glückwunsch. So, von daher muss Real Madrid da diesen Punkt mindestens mitnehmen. Und ohne Benzema, ganz ehrlich, so leicht wird das, glaube ich, nicht.
Ja, gebe ich dir schon recht. Wie gesagt, man hat jetzt den zweiten Scorer. Vinicius ist gut drauf. Rodrigo auch irgendwie dieser Champions-League-Typ. Wird da vielleicht mal wieder in der Königsklasse überzeugen. Aber ja, jetzt muss dann Jovic spielen in diesem Benzema-System. Was für ihn nicht so. Er braucht eher einen Sturmpartner mit vorne dabei. Aber ob das jetzt gleich wieder zu zwei Torbeteiligungen reicht, wie jetzt gegen Real Sociedad, glaube ich mal nicht. Aber irgendwie muss gewonnen werden. Also wir werden ja trotzdem Militao und Alaba hinten spielen und im Mittelfeld Casemiro und Kroos. Also nahezu die Top 11, vielleicht Modric raus, Benzema natürlich raus. Das muss trotzdem zu einem Sieg reichen. Aber Inter ist auch gut drauf, ja, gefährlich. Die werden motiviert sein, haben sich aber dann doch hier und da dieses und letztes Jahr gegen Real Madrid teilweise zu schlampig angestellt. Vielleicht holt sich Vidal mal wieder eine rote Karte, sodass es da der Gegner einem einfach macht. Aber ja, ist auf jeden Fall Topspiel. Da freue ich mich drauf in Bernabéu.
Ja, ist auf jeden Fall Topspiel. Und du bist ja live dabei. Fralle. Muss man ja auch nochmal erwähnen. Logisch. Übrigens, Conte Valencia, Moment. Nee, passiert nichts. Ja, also wird vielleicht sogar das spannendere Spiel als das Spiel in München. weil es vielleicht nicht so einseitig ist. Ja, Spaß beiseite, das kann ja wirklich so kommen. Ne? Ja. Von daher, als neutraler Fan tatsächlich freue ich mich auf Real Madrid gegen Inter, weil ich glaube, die Italiener, die Nerazzurri, haben da Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Hätten ja, wenn man ehrlich ist, das Hinspiel, das erste Duell gewinnen müssen im San Siro, da waren sie viel besser. Ja. Ich glaube, Dzeko zwei Monster-Dinger verballert.
Martinez auch.
Und dann sagst du ja, okay, dann geht es halt unentschieden aus und dann kassieren sie da in der 87., 88. Genau, das bescheuerte Gegentor. Also dieser Stachel wird ja, glaube ich, auch noch tief sitzen. Ja. Plus letztes Jahr natürlich zwei Spiele in der Gruppenphase verloren. Also ich glaube, die haben da wirklich Bock, da Real einen mitzugeben. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt.
Freue mich drauf. Nicht ausgeschlossen, ja. Und dann bleiben noch zwei Champions League-Clubs. Das waren Sevilla und Villarreal. Die sind jetzt am Wochenende aufeinander getroffen. Die Andalusier haben 1-0 gewonnen und es zeigt sich mal wieder, Sevilla über die Außen, die muss man irgendwie in den Griff kriegen. Das waren ja vor ein, zwei Saisons noch Reguilón, Navas. Aktuell sind es mehr Acuña und Montiel. Acuña da eben das 1-0 vorbereitet. Für Ocampos war dann zur Stelle, aber auch mit einem Rafa Mir vorne hast du den idealen Abnehmer. Also da Salzburg sollte gewarnt sein. Da kommst du ja zum kleinen, ja auch Finale in der Gruppe. Salzburg 7 Punkte, Zweiter. Sevilla Dritter mit 6 Punkten. Ja, aber Salzburg hat ja schon zu Hause, wie war das, Atleti und Barca in der Saisonvorbereitung geschlagen. Kann auch da, glaube ich, jetzt über Sevilla hinwegfegen, aber
ähnliche Ausgangslage wie bei Atletico Madrid. Sevilla muss gewinnen. Nee, aber ich glaube, wenn sie gewinnen, sind sie auf jeden Fall
weiter. Ja, dann haben sie 9 Punkte, sind sie auf jeden Fall weiter.
Ist dann, also Achtelfinal weiter, ne? Also nicht, sie müssen gewinnen, das ist die Parallele zu Atletico, aber mit dem Sieg werden sie weiter. Bei Atletico ist es ja nicht safe. Übrigens der Torwart bei Celta mit vorne in der 93.
Oh, schon?
Warte mal, oh, jetzt kommt er den Ballfallrückzieher verrückt. Da geht es jetzt richtig ab. Der? Und. Oh, ach, da geht's ab hier. Ach, da ist er. Bin ich dir jetzt voraus, oder was?
Ich bin jetzt 94.04, 05.
Ja, dann bin ich. Ach, deswegen, ich bin dir hier 40 Sekunden hinterher.
Okay.
Dann ist die Szene schon rum bei dir. Okay. Ja. Also zurück zu Sevilla. Die müssen auch unbedingt gewinnen, spielen auch auswärts, auch richtig, richtig schwer. Und so sehr mit Ruhm bekleckert haben sie sich ja zuletzt sowieso nicht. Also ihr bestes Spiel in den letzten Wochen war für mich im Bernabeu. Wobei auch da kann man sagen, nur die erste Halbzeit war so richtig gut, die zweite war schleppend, wenig passiert. Gegen Villarreal Pflicht getan, aber auch eher so Dienst nach Vorschrift. In Wolfsburg fand ich sie richtig schwach, da hatten sie ja Glück in der 90. Zu Hause gegen wen war es? Salzburg Dusel mit ihr das Remis zu holen, gegen Lille zu Hause verloren. Also, das wird richtig, richtig schwer. Also, du merkst schon die Spanier, ne? Es würde mich null überraschen, wenn drei Spanier, also Atletico, Barcelona und Sevilla in der Euroleague landen.
Wenn überhaupt.
Und bei Villarreal kann man ja auch kurz drüber reden. Ja. Denen reicht zumindest ein Remis bei Atalanta.
Genau.
Aber auch die, wenn die verlieren, was ja auch mehr als, also nicht unwahrscheinlich ist in Atalanta, sind die auch nur in der Euroleague.
Ja.
Also es kann gut sein, dass nur Real Madrid von fünf Spaniern nur Real Madrid im Achtelfinale steht. Das würde mich nicht überraschen und wäre
ein Armutszeugnis.
Ist gut vorstellbar. Wäre ein Armutszeugnis, ist aber tatsächlich gut vorstellbar bei all den Konstellationen.
Haben wir auch schon öfter thematisiert, warum da La Liga oder die Clubs halt generell auf dem absteigenden Ast sind mit hohem Altersdurchschnitt und so weiter und einfach zu oft verwalten und mit dem 0-0 oder 1-0 zufrieden sein. Das reicht eben nicht in der Königsklasse. Jetzt via Real merkt man auch so ein bisschen, dass die mit der Champions League-Belastung nicht wirklich klarkommen. Wenn man so mal drauf schaut, vor den 6 Gruppenspielen haben sie nur 3 von 18 möglichen Punkten geholt. Da waren 3 Unentschieden, 3 Niederlagen dabei. Also irgendwie sind sie da immer schon mit dem Kopf in der Königsklasse überzeugen, da aber jetzt auch nicht wirklich. Und deswegen haben sie eigentlich bisher eine schlechte Saison mit, was sind es jetzt, 22 Spiele, 8 Niederlagen, 8 Unentschieden, dann noch 6 Siege. Da war aber auch jetzt dieser 8-0-Pokalsieg dabei. Also zählt jetzt auch nicht wirklich. Unai Emery da eigentlich auch schon ein bisschen unter Druck. Aber klar, wenn er jetzt ein Unentschieden holt gegen Atalanta, sind sie weiter. Und dann natürlich die Pflicht voll erfüllt. Aber auch da Doppelbelastung oder die neue Champions League-Doppelbelastung kommen sie nicht so richtig mit klar. Mal gucken. Hier, Celta Valencia ist vorbei.
Genau, ich wollte es auch gerade sagen. Valencia, mein Tipp ging nicht auf. Celta oder habe ich unentschieden?
Ich habe 1-1 getippt und du hattest auch 1-1.
Ja, also, dass Valencia hier gewinnt, Hut ab, Bordalas. Ja. Das waren...
Haben viele hier auf 2-1 Valencia getippt. Der Marcel, der Robin, der Archie, Levi, der ist unser Spieltagssieger aktuell mit 20 Punkten. Morgen ist ja noch Getafe gegen Bilbao. Dort bin ich auch dabei. Da freue ich mich. Rat mal, wie viel die günstigste Eintrittskarte kostet in Getafe.
25.
Na, 40 Euro.
Was, die günstigste?
Die günstigste, ja, hinterm Tor. Ja, 40 Euro für ein schönes 0-0. Was gönnt man sich nicht
alles? Aber da sieht man wieder, ne? Wenn man sich immer fragt, ja, warum... Stadien nicht so ausgelastet in Spanien etc. Die langen alle hin.
Außer Rayo.
Außer Rayo,
Da war es jetzt wieder 15 Euro aufwärts. Ja.
Tickets in Spanien sind warum auch immer einfach zu teuer. Übrigens wird es richtig spannend, um mal wieder ein bisschen sportlich zu werden. Wir haben Rayo angesprochen, die haben wieder gewonnen. Über die wirst du ja sehr, sehr gerne ein bisschen erzählen wollen. War aber ein Glückstor, muss man sagen. Abgefälschtes Tor, ne? Der will flanken und wird ins Tor abgefälscht. Aber 1-0 im Überraschungsaufsteigerduell gegen Espanyol, die ja auch richtig stark unterwegs sind. Rayo dadurch Sechster vor Barca, 4 Punkte vor Barca. Gut, Barca hat noch ein Nachholspiel, aber trotzdem krass. Ja. Also Rayo 6., Barca 7., Valencia jetzt durch den Sieg bei Celta auf Rang 8, 22 Punkte, 1 Punkt hinter Barca. Richtig spannend. Also der Meisterschaftskampf, so nenne ich es mal, ist kein Kampf, weil Real Madrid zieht da einsame Kreise da oben. Aber zwischen Platz 2 und 8 finde ich das schon immer. Ja. Da geht schon witzig zur Sache.
Es ist auf jeden Fall jetzt schon ein geschichtsträchtiges Rayo Vallecano. Sie spielen aktuell die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Sie haben jetzt 27 Punkte nach 16 Spieltagen. Das gab es noch nie. Die waren 1999, hatten sie mal 25 Punkte zum gleichen Zeitpunkt. Aber für den kleinen Club, der eigentlich auch einen kleinen Kader hat, auch wenn sie sich jetzt Falcao noch irgendwie leisten konnten, aber so viele Tore hat er jetzt auch noch nicht gemacht, 5 Stück oder so, ist das absolut sensationell, weil sie einfach auch mutigen Fußball spielen. Normal rasant. Heute war das jetzt eher so ein eher abgezockter Arbeitssieg im Aufsteigerduell. Also da absolut ausgeglichen. Ballbesitz und Passwert und so weiter. Espanyol ein bisschen mehr Abschlüsse sogar, aber irgendwie hat es gereicht. Und so gesehen, Andoni Iraola, der jüngste Trainer in La Liga mit 39 Jahren, schreibt da weiter Geschichte. Und da entsteht irgendwie was echt Spannendes, weil es einfach auch der Fußball meistens rasant ist. Heute ist nicht so ganz, aber Rayo macht Spaß.
Rayo macht Spaß und wer macht nicht Spaß? Überleitung zu Levante, der Tabellenletzte. Rekord, spanischer Rekord eingestellt. Ja. Erzähl.
24 Spieltage ohne Sieg.
Jetzt also übergreifend. Ne? Es sind erst 16 in der Saison. Aber Verein sage ich schon. Saisonübergreifend 24 Spiele ohne Sieg. Wer hat das geschafft?
Sporting aus Gijón. Genau. 1998. Hatten die damals auch 24 Spieltage. Ja, heißt jetzt nächsten Samstag, da gastiert Levante bei Espanyol. Die sind ja ziemlich heimstark. Von 8 Spielen haben sie 5 gewonnen. Könnte Levante dann alleiniger Rekordhalter werden? Das dann vielleicht mit dem 4. Trainer sogar. Denn es gab den jetzt schon 2. Trainerwechsel. Paco López ist ja in die Saison gegangen. Dann kam Javi Pereira für 7 Spiele. Jetzt ist aktuell der Reservetrainer Lisky im Einsatz. Und irgendwie soll es dann einen neuen natürlich noch geben. Lisky nur interimsmäßig, vielleicht schon am Wochenende, auch ein Armutszeugnis da. Das ist für Levante, dass sie so gar nicht irgendwie in die Spur finden. Auch da irgendwie schwierig, sich das zu erklären. Die waren ja letzte Saison, wir erinnern uns, so der Favoriten, schräg haben wir die meisten Punkte gegen die großen drei geholt. 8 von 18 möglichen gegen Real, Barca und Atletico. Da sind es aktuell nur 2 von 9. Ist auch okay, aber irgendwie Morales hat erst 4 Torbeteiligungen. Neuzugang Soldado funktioniert noch so gar nicht. Der hat jetzt in der Copa seine ersten beiden Tore gemacht. Irgendwie ist dieser Zauber da auch komplett verloren und deswegen sind sie aktuell, ja, nicht zu Unrecht Tabellenletzter.
Schießen keine Tore, nämlich nur 13 in 16 Spielen. Und kassieren die meisten in La Liga mit 28.
Tja.
So einfach ist das Ganze erzählt, ne? Du schießt zu wenig, kassierst zu viel.
Fertig. Das war Tiki-Taka bis nächsten Montag.
aber es ist ja so. Ja. Also, manchmal ist ja Abstiegskampf so simpel. Ein bisschen mehr Tore schießen wäre nicht schlecht und ein bisschen weniger kassieren wäre auch nicht schlecht.
Jetzt redet man noch über
sie beides nicht hin. Deswegen sind sie Letzter ohne einen einzigen Sieg. So. Mhm. 6 Punkte Rückstand schon aktuell. Immerhin hat Alaves verloren. Immerhin, also aus Levante-Sicht logischerweise, immerhin hat Cádiz verloren. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche im letzten Podcast schon gesagt, da mache ich mir richtig Sorgen um unsere Freunde aus Cádiz. 1-3 in Elche, die auch nicht bekannt dafür sind, dass sie A, viele Tore schießen und B, viele Spiele gewinnen. Erst der dritte Saisonsieg und erst die Tore 15, 14 und 13. Also in Elche 3-1 verlieren musst du auch erstmal schaffen.
Ja.
Tja. Nicht gut, also gegen den Tabellennachbarn, dadurch Elche jetzt 3 Punkte vor Cádiz, 3 Punkte vor dem Nicht-Abstiegsplatz. Also das ist spannend da unten. Wird, glaube ich, auch richtig spannend. Und ich mache mir beträchtliche Sorgen um Cádiz und um Levante tatsächlich. Ich fürchte, Stand jetzt nach mehr als einem Drittel der Saison, nicht ganz der Hälfte, die beiden könnten.
Mal gucken, ob was jetzt Getafe mir bietet gegen Bilbao. Die könnten durch 3 Punkte da zumindest bleiben, würden dann Drittvorletzter sein. Auch eben, weil jetzt Granada sich mal wieder ganz gut gefangen hat. Die haben jetzt, Moreno, der Trainer, ist jetzt 2 Spiele gesperrt gewesen, haben sie aber 4 Punkte geholt. Zuletzt jetzt eben dieser 2-1-Sieg gegen Alaves. Ging es auch ganz witzig hin und her, noch ein Eigentor, spät kassiert zum Ausgleich, aber dann irgendwie doch noch in der Schlussphase selbst getroffen. Also da Granada lebt auch und ansonsten glaube ich, war es das schon in La Liga, was wir schon so zu berichten haben. Wir hatten noch eine Frage vom Pascal, die können wir aber kaum beantworten. Ne? Geht es darum, von wegen jetzt die Bayern haben jede Menge Corona-Ausfälle und ja, andere Vereine natürlich auch. Nur in Spanien hört man da irgendwie nichts. Real Madrid hatte ja auch schon so einige und andere Vereine natürlich auch, aber da ist es irgendwie sehr ruhig. Das würde ich aber generell einfach darauf schieben, dass Spanien vielleicht generell schon Corona-mäßig weiter ist im Sinne von irgendwie hohe Impfquote, vieles ist auf.
80%, Impfquote. Ich habe mich zufälligerweise unabhängig vom Fußball mit einem Kumpel drüber unterhalten, weil als ich ja in Barcelona war, war ja alles wie normal und das wirst du jetzt, also bist ja heute erst spät gelandet, morgen, übermorgen wirst du das in Madrid auch sehen. Da ist das Leben völlig normal wieder. Alles hat offen, es gibt keine G-Regelung, du musst nirgends einen Impfpass vorzeigen. Klar tragen alle Masken, zumindest auf den Straßen und so.
Auch im Stadion.
Stadion, aber mehr so aus Eigenverantwortung, nicht weil sie zwingend müssen.
Ja.
Aber das Leben ist ganz, ganz normal in Spanien. Das ist ein Schock. Wirklich fast schon ein Schock. Die Discos haben offen, Ramba, Zamba, da geht's ab und Tourismus, Vollgas, also in Barcelona zumindest, sicherlich in Madrid auch so.
Auch.
Das ist ein Schock gegenüber Deutschland, aber eben der Unterschied ist 80% Impfquote in Spanien und in Deutschland war sie vor einer Woche, ich glaube, bei 69%. So. Und das ist einfach der Unterschied. Und womöglich kann das auch, um zur Frage zu kommen, das auch eine Rolle spielen bei den Fußballern, warum da weniger. Ne? Höhere Impfquote, weniger Corona-Fälle. Ganz einfach. Wissen tun wir es natürlich nicht, aber es liegt ja nahe, dass da eine Korrelation herrscht.
Ne? Ja, ich habe auch schon mal ein paar Freunde, Kollegen gefragt, weil die ja echt wirklich auch schon seit Jahresanfang Konzerte wieder aufhaben und so weiter. Die haben einfach gesagt, die hatten ihre Lektion, die haben es gelernt draus, weil die einfach im Frühjahr 2020 so viele Todesfälle hatten, hat auch keiner wirklich Corona ernst genommen. Ja, und dann sind halt doch irgendwie sehr ältere im Schnitt alte Bevölkerung, da doch viele Menschen verstorben leider und da hatten sie so gesehen aus diesem Schock ein bisschen gelernt, deswegen tragen sie immer noch freiwillig Maske auf der Straße, im Stadion sieht man einfach viele Fans, die Maske tragen, nicht alle, aber es wird irgendwie doch ein bisschen mehr respektiert, du hast überall Querdenker natürlich und Idioten, aber irgendwie ist das in Spanien nochmal, ja, irgendwie funktioniert es, es ist aber nicht wirklich klar zu beantworten.
Nee, da es kann natürlich auch sein, dass wenn jemand Corona hat, dass der Verein sagt, ja, der hat eine Muskelverletzung. Sowas würde ich ja zum Beispiel auch nie ausschließen. Also unabhängig von Spanien jetzt überall.
Ja.
Alles kommt ja wirklich nicht immer ans Tageslicht.
Genau.
Da bin ich mir auch sicher. Aber es ist schon auffällig, dass es dieses typische sieben Mann plus müssen in Quarantäne, wie es ja in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga in Deutschland, glaube ich, bei, weiß ich gar nicht, welchem Verein der Fall war. Das hast du aktuell gar nicht mehr, da kriegst du nichts von in Spanien.
Ewig her, der
deswegen
letzte Fall.
Ich erkläre mir das mit der Impfquote.
Ne? Ja. Irgendwo hängt das schon irgendwie alles zusammen. Na gut, wir haben jetzt eben große Champions League-Woche vor uns. Prognosen haben wir schon soweit gesagt. Real Madrid kommt schon irgendwie weiter, aber auch da Platz 1, 2 unklar. Barca, Atletico. Ich drücke schon ein bisschen die Daumen. Wäre natürlich gut für La Liga, weil am Ende verliehen wir da irgendwie den vierten Startplatz. Das wäre jetzt auch nicht so schön, aber mal schauen. Am Wochenende geht es dann eben ab. Samstag schickes Duell. Bilbao empfängt Sevilla. Sonntag Barcelona bei Osasuna. Aha. Betis empfängt Real Sociedad und dann Sonntagabend das Derby im Bernabeu, Real Madrid empfängt Atletico, da freue ich mich auch, bin ich natürlich dabei. Ich habe jetzt einen kleinen Fußballmarathon, 7 Tage, 7 Spiele, also ihr werdet das natürlich ja auf meinen Netzwerken, ich fahre sogar nach San Sebastian am
Donnerstag.
Oder
willst du nichts, achso, ich dachte, du wirst vielleicht gar nichts
spoilern. Ja, aber alle Spiele kann ich jetzt nicht ausführlich reden, aber Donnerstag bin ich noch bei Europa League, Real Sociedad gegen PSV dabei, ich warte noch auf Akkreditierungszusage für Tiki-Taka, vielleicht kriegen wir es ja, ansonsten bin ich als Fan da.
Stark,
weil du hast mir immer vorgeschwärmt vom Anoeta.
Vom Anoeta habe ich dir nicht vorgeschwärmt,
ja, gut.
Als ich dort war, war das Ding ja noch nicht umgebaut. Das war auch eine absolute hässliche Bruchbude. Ah. Plus mit Tatanbahn. Also das Frankenstadion in Nürnberg in uralt und hässlich. So. Aber die haben das Ding ja richtig umgebaut, von daher bin ich mega neidisch. Die Stadt ist mega geil mit der Bucht La Concha. Mhm. Der Strand mitten in der Stadt. Also sowieso schon geil, aber er schließt an die Altstadt. Ich glaube Barrio Alto, wenn ich mich täusche, oder ist das, weiß ich gar nicht, wie es heißt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall quasi das wirkliche Zentrum, wo Nachtleben etc. viele Bars sind, das ist 3 Laufminuten von der
vom Strand.
Von La Concha vom Strand weg. Also richtig, richtig geil. Tolle, tolle Stadt. Kann ich dir einige Tipps geben, wo man was essen sollte. Die Miniaturküche ist ja berühmt. Ne? Den Chacoli musst du trinken, diesen berühmten Weißwein. Weißwein, oder? Ist es doch Cidre?
Nee, weiß nicht.
Den sie so von oben ausschenken. Also, San Sebastian für jeden, auch für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich wirklich eine Reise wert.
Ja.
Und jetzt, wo das Stadion umgebaut ist und vor allem auch Real Sociedad, wir sprechen ja immer ein bisschen weniger über Euroleague, aber auch Real Sociedad zum Siegen verdammt gegen PSV.
Gegen Götze.
Also da hast du auch ein wirkliches, auch ein Spitzenspiel, die müssen auch gewinnen.
Mhm.
Das wird schon nice. Jetzt
bin ich schon sehr neidisch. Hört ihr dann natürlich in der nächsten Folge am Montag, da will ich es auch so ein bisschen vielleicht aus allen 7 Stadien in Anführungszeichen, wo ich so bin, vielleicht einen kurzen Zusammenschnitt machen, nicht so ausführlich, keine Sorge, da lasse ich mir das noch ein bisschen was einfallen, soll halt jetzt so der letzte richtige Trip sein, ein Fest für die Götter nochmal, ehe dann im Januar ich vielleicht ein bisschen anderweitig beschäftigt sein werde mit Nachwuchs, aber da habe ich mir da jetzt nochmal San Sebastian gegönnt. Okay, wir sind dann jetzt, glaube ich, am Ende, oder? Dann...
Wir sind am Ende, ob die Spanier am Ende sind in der Champions League, das beobachten wir am Dienstag und am Mittwoch.
Ja.
Wir hoffen das Beste und fürchten das Schlimmste, oder?
Ja. Ich habe mich schon am Wochenende über die Betis-Niederlage gefreut, Iskender dabei gegessen, aber ich glaube, bei der Bayern-Niederlage würde ich jetzt nicht so jubeln. Das wäre schon nett für die Liga, wenn Barca da auch noch irgendwie weiterkommt zumindest. Aber vielleicht macht ja doch Dynamo Kiew.
Vor allem, weil sie in der Champions League eh nicht weit kommen würden. Also.
Ja.
Du darfst ja nicht vergessen, sie werden ja eh nur Zweiter, sprich dir droht dann wirklich, dir droht Man City, dir droht Chelsea. Liverpool, dir droht Chelsea höchstwahrscheinlich. Von daher kann es ja auch im Achtelfinale rausgehen, aber für Barca wäre das einfach wichtig, diese, was sind es, 15 oder was Millionen, da einfach einzunehmen, das wäre für den Club super wichtig und wir drücken die Daumen im Tiki-Taka-Team. Das kommt auch so häufig nicht vor, dass wir
zum Beispiel
nur beide die Daumen
drücken. So ein Vierteldaumen erstmal. Muss ich natürlich Dienstag überleben.
Dann ein Vierteldaumen, alles klar.
Gut, liebe Leute. Danke fürs Einschalten mal wieder. Wie auch nochmal großes Danke eben fürs Markieren bei Spotify Wrapped Up. Da waren ja einige dabei. Sehr coole Sache. Glückwunsch nochmal hier eben an den Levi mit 20 Punkten aktuell Spieltagssieger. Oben führt weiter der 87er mit 213 Punkten. Auch eine Ansage. Mal gucken, ob das noch was wird. Montagabend eben noch Getafe gegen Bilbao, dann Champions League. Und wir hören uns dann wieder am nächsten Montagabend eher, weil dann ist noch Champions League-Auslosung davor und ich fliege zurück. Aber das seht und hört ihr dann schon. Also gute Woche. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus.